Der verhängnisvolle Schal. Starr vor Entsetzen und regungslos verharrten wir höchstens ein paar Sekunden, die uns jedoch wie eine Stunde vorkamen. Dann schüttelte Poirot meine Hand ab und tat einen Schritt vorwärts. Seine Bewegungen waren steif und völlig mechanisch. »Es ist passiert«, murmelte er, und ich vermag kaum die qualvolle Bitterkeit beschreiben, die in seiner Stimme lag. »Trotz allem, trotz meiner Vorkehrungen ist es passiert. Ach, was bin ich doch für ein miserabler Kriminaler. Warum habe ich sie nicht besser beschützt? Ich hätte es vorhersehen müssen. Keinen Augenblick hätte ich von ihrer Seite weichen sollen.«
»Sie dürfen sich nicht die Schuld geben«, sagte ich. Meine Zunge klebte am Gaumen und nur mit Mühe vermochte ich, die Worte zu artikulieren. Poirot reagierte nur mit einem bedauernden Kopfschütteln. Er kniete neben dem Körper nieder. Und in diesem Moment erlitten wir einen zweiten Schock. Denn da hörten wir Nicks Stimme, klar und fröhlich, und einen Augenblick später erschien im Türrahmen Nicks Silhouette, die sich gegen den erleuchteten Raum hinter ihr abhob. »Entschuldige, Maggie, dass es so lange gedauert hat«, sagte sie, »aber...« Sie brach ab und starrte auf die Szenerie vor ihr. Mit einem scharfen Aufschrei drehte Poirot den Körper auf dem Rasen um und ich drängte nach vorn, um zu sehen, wer es war. Ich blickte in das leblose Antlitz von Maggie Buckley. In der nächsten Sekunde war Nick bei uns. Sie stieß einen schrillen Schrei aus.
»Maggie! Oh, Maggie! Es kann doch nicht...«
Poirot war noch immer damit beschäftigt, den Körper des Mädchens zu untersuchen. Schließlich richtete er sich langsam wieder auf.
»Ist sie...«
Nicks Stimme brach ab.
»Ja, Mademoiselle, sie ist tot.« »Aber warum? Warum nur? Wer hätte sie denn nur töten wollen?«
Poirots Antwort kam schnell und entschieden.
»Nicht Maggie sollte getötet werden, Mademoiselle, sondern sie. Der Schall war irreführend.«
Nick entfuhr ein entsetzlicher Schrei.
»Warum konnte ich es nicht sein?« klagte sie. »Oh Gott, warum nicht ich? Es wäre mir viel lieber. Ich will nicht mehr leben. Jetzt nicht mehr. Ich würde glücklich, bereitwillig, ja glücklich sterben.«
Mit einer hilflosen und wilden Geste warf sie ihre Arme in die Luft und schwankte dann ein wenig. Schnell legte ich einen Arm um sie zu stützen.
»Bringen Sie sie ins Haus, Hastings«, sagte Poirot, »und verständigen Sie die Polizei.«
»Die Polizei?
Mais oui. Sagen Sie, es sei jemand erschossen worden, und danach kümmern Sie sich um Mademoiselle Nick. Lassen Sie sie unter gar keinen Umständen allein.«
Ich nickte zustimmend zu seinen Anweisungen, und mit dem halb bewusstlosen Mädchen an meinem Arm begab ich mich durch die Verandatür in den Salon. Ich legte das Mädchen auf das Sofa, schob ein Kissen unter ihren Kopf und eilte dann hinaus in die Halle auf der Suche nach dem Telefon. Ich stieß einen erstaunten Schrei aus, als ich dabei beinahe Ellen umgerannt hätte. Sie stand da, und auf ihrem freundlichen, ehrbaren Gesicht lag ein höchst seltsamer Ausdruck. Die Augen glänzten, und ihre Zunge fuhr immer wieder über die trockenen Lippen. Ihre Hände zitterten wie vor Aufregung. Sobald sie mich sah, begann sie zu sprechen.
»Ist irgendetwas geschehen, Sir?«
»Ja«, sagte ich kurz angebunden. »Wo ist das Telefon?«
»Stimmt etwas nicht, Sir?«
»Es hat einen Unfall gegeben«, antwortete ich ausweichend. »Jemand ist verletzt. Ich muss telefonieren.«
»Wer ist verletzt worden, Sir?«
Sie machte ein ausgesprochen begieriges Gesicht.
»Miss Buckley, Miss Maggie Buckley.«
»Miss Maggie?
Miss Maggie? Sind Sie sicher, Sir? Ich meine, sind Sie da ganz sicher, dass es Miss Maggie ist?«
»Ich bin ganz sicher«, sagte ich. »Wieso?«
»Oh, nur so. Ich dachte, es könnte sich um eine der anderen Damen handeln. Ich dachte, es wäre vielleicht Mrs. Rice.«
»Jetzt hören Sie, wo ist das Telefon?«
»Es ist in dem kleinen Zimmer hier, Sir.«
Sie öffnete die Tür für mich und wies auf den Apparat. »Danke«, sagte ich. Und als sie keinerlei Anstalten machte zu gehen, fügte ich hinzu, »Das ist alles, danke.«
»Wenn Sie Dr. Graham anrufen wollen?«
»Nein, nein, das wäre dann alles. Gehen Sie jetzt bitte.« Sie zog sich nur zögernd zurück und so langsam, wie sie es nur wagte. Mit größter Wahrscheinlichkeit würde sie an der Tür horchen, aber das konnte ich nun einmal nicht verhindern. Schließlich würde sie sowieso bald alles erfahren. Ich erreichte das Polizeirevier und machte meine Meldung. Dann rief ich aus eigenem Antrieb den von Ellen erwähnten Dr. Graham an. Seine Nummer fand ich im Buch. Ich hatte das Gefühl, Nick sollte auf alle Fälle ärztliche Hilfe erhalten, obwohl ein Arzt wenig für das arme Ding da draußen auf dem Gras tun konnte. Er versprach jedenfalls, sofort vorbeizukommen, und ich hängte den Hörer ein und ging wieder hinaus in die Halle. Falls Ellen vor der Tür gelauscht hatte, war es ihr jedenfalls gelungen, blitzschnell zu verschwinden. Weit und breit keine Menschenseele, als ich hinaustrat. Ich ging in den Salon zurück. Nick versuchte, sich aufzusetzen.
»Glauben Sie, könnten Sie mir einen Brandy bringen?«
»Selbstverständlich.« Ich eilte ins Esszimmer und kehrte mit dem Gewünschten zurück. Ein paar Schlucke des geistigen Getränks taten den Lebensgeistern des Mädchens gut. Die Farbe kehrte langsam in ihre Wangen zurück. Ich schüttelte ihr die Kissen neu auf.
»Es ist alles so schrecklich«,
sie schauderte.
»Alles um mich herum.«
»Ich weiß, meine Liebe, ich weiß.«
»Nein, Sie wissen nichts. Das können Sie ja gar nicht. Und alles ist so unsinnig. Wenn es doch mich getroffen hätte, dann wäre jetzt alles vorbei.«
»Sie dürfen jetzt nicht so unvernünftig sein.« Sie schüttelte jedoch nur den Kopf und wiederholte,
»Sie haben keine Ahnung, keine Ahnung.«
Dann begann sie plötzlich zu weinen. Es war ein gleichmäßiges, hoffnungsloses Schluchzen wie bei einem Kind. Ich dachte, es sei vielleicht das Beste für sie und machte daher keinen Versuch, ihre Tränen einzudämmen. Als sie etwas weniger heftig flossen, begab ich mich verstohlen ans Fenster und sah hinaus. Ein paar Minuten zuvor hatte ich den Lärm mehrerer Stimmen gehört. Alle waren sie nun da und bildeten einen Halbkreis um den Schauplatz der Tragödie. Poirot, einem bizarren Wachtposten gleich, hielt sie auf Abstand. Als ich hinausblickte, kamen zwei Uniformierte über den Rasen. Die Polizei war da. Ruhig nahm ich meinen Platz am Sofa wieder ein. Nick schaute mit tränenüberströmtem Gesicht auf.
»Sollte ich nicht irgendetwas tun?«
»Nein, meine Liebe, darum kümmert sich Poirot. Überlassen Sie das nur ihm.« Nick schwieg eine oder zwei Minuten, dann sagte sie,
»Arme Maggie, arme, gute Maggie. So ein feiner Kerl konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Und ausgerechnet ihr muss das passieren. Ich habe das Gefühl, ich habe sie umgebracht, weil ich sie hierher gelockt habe.«
Ich schüttelte traurig den Kopf. Es ist unmöglich, die Dinge vorauszusehen. Als Poirot darauf bestand, Nick solle eine Freundin einladen, hatte er mit keinem Gedanken daran gedacht, dass er damit das Todesurteil einer Unbekannten unterzeichnete. Schweigend saßen wir da. Ich wollte zu gerne wissen, was draußen vorging, aber ich folgte tapfer Poirots Anweisungen und hielt die Stellung.